Die Bamberger Symphoniker unter Hans Stadelmeier waren das mit dem zweiten Satz aus Joseph Joachim Raffs 7. Sinfonie. In den Alpen heißt die Sinfonie, der zweite Satz heißt In der Herberge und da wird getanzt, wie wir gehört haben. Es geht also lustig zu in der Herberge und das wird vielleicht mancher bestätigen können, der seine Jugend teilweise in einer Herberge verbracht hat. In einer Jugendherberge nämlich. Bernd Dohn ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks. Guten Morgen, Herr Dohn.
Einen schönen guten Morgen.
Unsere Matinee heißt Dach überm Kopf, Herbergen. Und das ist ja irgendwie auch die Ursprungsidee der Jugendherberge. Einfache, preiswerte Unterkunft zu bieten für Jugendliche, die eben nicht so viel Geld haben. Die Idee entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und die erste Jugendherberge in Altena, die haben wir gerade besucht in dieser Sendung. Warum brauchte man da zu dieser Zeit gerade Jugendherbergen?
Ja, wie es so ist, die Idee stammt von einem Lehrer, von zwar einem Lehrer aus Gelsenkirchen, der dort sozusagen in einem Industriegebiet arbeitete und seine Schüler dann aus den grauen Städtenmauern herausführen wollte und wollte sozusagen ihnen das schöne Land, die Natur zeigen und war der Meinung, dass man dafür natürlich in einer Tagesmarschentfernung sozusagen Herbergen brauchte, Jugendherbergen brauchte, um dann eben auch Unterkunft letztendlich zu finden. Das heißt, das Schulwandern ist momentan das Thema letztendlich, aktuell wieder, aber damals war es der Grund letztendlich für Schirmann, diese Jugendherbergen zu gründen.
Richard Schirmann ist der Begründer dieser Jugendherbergsbewegung und Altena ist seine erste Jugendherberge gewesen.
Altena ist seine erste gewesen, da ist er als Lehrer, dann hat er auch gewirkt letztendlich und hat da die erste Jugendherberge der Welt, sozusagen die Weltjugendherberge Altena, gegründet.
Und die ist auch so ein bisschen ein Museum, wie wir vorhin gehört haben, also als sehr einfache Ausstattung, Zimmer mit vielen Betten, nur wenigen Duschen dagegen. Würden Sie da übernachten?
Ja, wir haben immer noch sehr viel Interesse für die einfachen Unterkünfte. Letztendlich gibt es ja auch so eine Tendenz, sozusagen back to the roots, aber letztendlich ist das keine Herberge, die man großen Gruppen anbieten kann, die ist eher für den Einzelgast letztendlich geeignet und ich glaube für eine Nacht nach einer harten Wanderung wird man da auch gut schlafen.
Und der sollte nicht über 1,80 lang sein, wie wir gehört haben, denn die Betten sind der Architektur angepasst.
Ja, früher konnte man das Fußende ausziehen. Für die langen Gäste gab es extra, das ist im Museum auch zu sehen, könnte man sozusagen umklappen und dann konnte man die Füße rausstrecken.
Ist von dieser Einfachheit noch was übrig? Also, dass man so seinen eigenen Schlafsack mitbringt, sein eigenes Handtuch, dass es, der wurde auch angesprochen vorhin, den Hagebuttentee aus der Edelstahlkanne gibt? Oder ist das heute nicht mehr die Jugendherbergsidee?
Das gibt es immer noch im Museum und viele Gäste schwärmen immer noch davon, aber wenn sie dann doch abends bei uns ankommen, möchten sie dann doch lieber ein Einzelzimmer mit Dusche und WC. Das ist sozusagen die Dialektik des Ganzen. Aber letztendlich, glaube ich, haben wir für jeden Gast das Richtige. Natürlich gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die zum Beispiel nicht mehr erlauben, die Selbstkocherküchen zu betreiben, wie es früher üblich war, dass man selber gekocht hat. Aber auch der Schlafsack ist nicht mehr erlaubt, letztendlich aufgrund europäischer Gesetzgebung, sodass wir da schon etwas andere Wege beschritten haben. Letztendlich gibt es aber immer noch Versuche und auch Jugendherbergen, wo wir durchaus noch einen einfachen Standard anbieten. Ein 12-Bettzimmer, wenn Sie mögen, in Berlin ist immer noch im Portfolio der Jugendherbergen. Aber wir haben auch das Einzelzimmer für den Lehrer bei einer harten Klassenreise, wo er dann auch in Ruhe schlafen kann, für den nächsten Tag wieder frisch zu sein.
Dass sich die Ansprüche ein bisschen verändert haben, was Sie gerade angedeutet haben, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass sich das Klientel geändert hat. Das sind eben jetzt nicht die alleinreisenden oder in Gruppen reisenden Jugendlichen, ja, die eine harte Wanderung hinter sich haben, sondern wer kommt zu Ihnen in die Jugendherberge?
Ja, es waren ja früher auch schon Schulklassen, sage ich mal. Das ist, habe ich gerade deutlich gemacht, mit dem Schulwandern von Schirmann. Und heute sind es natürlich überwiegend nach wie vor Gruppen. Zu 40% sind es Schulklassen, die uns nach wie vor besuchen. Wir haben sehr viele Freizeitgruppen, Pfadfinder, Musikgruppen, Familien vor allen Dingen, wenn man die als Gruppe fassen möchte, natürlich. Sodass wir fast 80% unserer Gäste sich aus dem Gruppenspektrum letztendlich zusammensetzt. Und der einzelreisende, wandernde Gast ist, glaube ich, etwas seltener geworden. Den nehmen wir aber auch gerne auf und den gibt es auch noch.
Aber der wandert ja auch nicht unbedingt in den Großstädten, wo Sie auch vertreten sind. Berlin haben Sie genannt, in Köln natürlich auch, in Stuttgart, in großen Städten haben Sie ziemlich zentral sehr oft auch Jugendherbergen, die wahrscheinlich auch Städtetouristen anziehen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch letztendlich in unserem Interesse. Wir bieten allerdings mehr als Bett und Brötchen, mehr als die reine Übernachtung und die Verpflegung, sondern es geht bei uns immer darum, natürlich auch Programme anzubieten. Und da sind auch die Großstädte mit im Portfolio. Das heißt Städtetouren, geführte Touren, die wir speziell auch in Berlin, Hamburg, Köln anbieten, Besuche von Museen sind dann mit im Angebot der Jugendherbergen, sodass der Gast dann auch gleichzeitig immer ein kulturelles Erlebnis vermittelt bekommt.
Wenn Sie so breit sich jetzt aufstellen, was unterscheidet Sie dann noch von anderen Anbietern, also von Hotels? Es gibt ja auch so Jugendhotels, die aber dann privatwirtschaftlich geführt sind und nicht so gemeinnützig wie Sie.
Genau, es gibt ganz viele kommerzielle Anbieter, die sozusagen Shareholder-driven sind, das heißt, die sozusagen kommerziell Geld verdienen müssen. Wir müssen auch wirtschaftlich erfolgreich sein, bedienen damit aber letztendlich unsere eigene Investition oder zahlen auf die Bürgergesellschaft ein. Der Unterschied ist ja eben die Gemeinnützigkeit und die Werte, die sich hinter dem Angebot der Jugendherbergen verbergen, sodass die Idee der Jugendherbergen nach wie vor wie zu Schirmanns Zeiten Bestand hat, die jetzt von uns allerdings modern und gästeorientiert interpretiert wird. Das heißt also mehr als Bett und Brötchen, klassische Programmangebote, Inhalte. Der Lehrer bekommt Angebote im Bereich von Nachhaltigkeit, er kann Programme in den Jugendherbergen buchen, um sozusagen seinen Lehrplan außerhalb der Schule fortzusetzen, sodass wir uns sehr stark auch als Jugendhilfeträger im pädagogischen Bereich engagieren. Das unterscheidet uns sehr stark von den klassischen Hostels, wie sie die gerade genannt haben.
Aber das ist wahrscheinlich schwierig in einer Welt wie heute, noch so eine Art, nennen wir es nun Ideologie oder Bewusstsein zu vermitteln, dass es auch um solche Werte geht wie Gemeinschaft oder so, was ja eigentlich irgendwie so die Grundidee ist, gemeinsam was zu erleben, die Zeit sinnvoll gemeinsam zu gestalten. Das ist ein bisschen verloren gegangen, oder?
Ja, das ist Gemeinschaft erleben ist übrigens eines unserer zentralen Motti, die wir haben, mehr oder weniger, weil das ist eigentlich das, was Jugendherbergen auszeichnet. Sie haben es genannt und ich denke schon, dass wir da nach wie vor großen Wert drauf legen. Letztendlich geht es aber natürlich auch darum, diese Idee modern zu interpretieren und damit auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, da ist die Krux und da ist auch der Spagat, den wir versuchen, modernes Angebot, was sich aber natürlich sehr stark von der klassischen Hotelangebot unterscheidet. Wir haben keine Mini-Bars in der Jugendherberge, wir haben in der Regel keine Fernseher auf den Zimmern, sodass der Gast nach wie vor, sag ich mal, in einem 4- bis 6-Pack-Zimmer im Bereich der Schulklassen übernachtet. Einzelzimmerangebote für den Gruppenleiter, für den Lehrer sind natürlich auch dabei. Wir haben natürlich auch, und das geht auch kaum noch anders sozusagen, das Wi-Fi in den meisten Jugendherbergen im Angebot. Auch das ist sozusagen für die jungen Gäste ganz wichtig, sodass wir schon den Weg versuchen, in die Moderne mit einer guten Qualität, ohne unsere Werteidee hintanzustellen.
Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie in der Jugendherberge auf Burg Altena auch übernachten würden unter diesen Umständen. Da sind Sie so ein bisschen ausgewichen. Ich habe mal so mitgenommen, dass das für Sie eher eine Art Museum ist und nicht unbedingt das, was Sie sich wünschen. Es gibt aber natürlich auch was ganz anderes mittlerweile bei den Jugendherbergen. Zum Beispiel in Neuharlingersiel, da gibt es was, das nennt sich sogar Resort. Also da sind Sie fast im Sternebereich, oder?
Ja, das ist ein spezielles Angebot gerade für Familien, die das auch sehr gerne annehmen in dem Bereich, wo wir auch ein neues Konzept ausprobieren mit sehr starker Programmatik, die dort angeboten wird. Wird auch im preislichen Bereich etwas höher angesiedelt als die normale Jugendherberge.
Aber was kostet dann so eine Übernachtung?
Ich denke, da liegt die Übernachtung bei 40 bis 50 Euro.
Ist ja für ein Hotel jetzt immer noch im Vergleich wenig.
Aber das ist ja auch nicht unser Maßstab letztendlich, sondern wir vergleichen uns ja eher im Bereich der Jugendunterkünfte. Und da, glaube ich, sind wir immer noch gut im Schnitt. Eine Jugendherbergsaufenthalt im 4- bis 6-Bettzimmer mit Frühstück kostet im Schnitt 24 Euro. Das heißt also, das lässt sich immer noch sehen, finde ich. Und da kommen wir auch unserem Anspruch nach, dass wir natürlich gerade für besonders benachteiligte Gruppen, für Familien, Alleinerziehende, besondere gute Angebote für einen schönen Urlaub haben.
Und wie sieht denn so ein Zimmer in Neuharlingersiel aus? Und gibt es da möglicherweise auch noch irgendwelche Poolbereiche, Spaß?
Ja, ich glaube, da gehen wir jetzt zu weit. Aber natürlich sind das Einzelzimmer mit Dusche und WC letztendlich in dem Zusammenhang.
Und die sind auch anders eingerichtet.
Und die sind etwas moderner eingerichtet, das ist richtig, weil das ja auch ein Haus ist, was wir übernommen haben. Also insofern ist das schon eine moderne Qualität, die wir nicht in allen Jugendherbergen haben. Aber ich glaube, das macht auch gerade den Unterschied aus, dass wir sozusagen kein Programm sozusagen von der Stange haben, sondern wir haben Burgen, Schiffe und wir haben Neuharlingersiel und Altena. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr breit gespanntes Angebot.
Gibt es in so einem Resort dann noch Herbergseltern, die ja auch so eine Art Ersatzerziehungsberechtigte waren? So kenne ich das jedenfalls aus meiner Jugendzeit.
Das kenne ich auch noch von meiner Klassenfahrt, aber der einen strengen Herbergsvater, der um 22 Uhr das Licht ausschaltet, den haben wir nicht mehr, auch nicht mehr in Neuharlingersiel, aber den haben wir dann auch nicht mehr in Berlin oder Köln oder Hamburg, weil da müssen natürlich Sicherheitsstandards sozusagen gewährleistet sein, sodass wir da schon andere Maßstäbe setzen. Allerdings haben wir auch noch Herbergseltern, gerade in Jugendherbergen, die im regionalen Bereich angesiedelt sind, im ländlichen Raum und die auch noch immer ihrer Erziehungsfunktion gerecht werden in dem Zusammenhang. Jetzt nicht als Ersatz der Eltern, aber das immer noch sozusagen durchaus als Ansprechpartner, gerade für die Schulklassen und auch für die jungen Menschen zur Verfügung stehen.
Jetzt sind Sie, ich würde mal sagen, Hauptgeschäftsführer, so eine Art Manager. Sie haben auch viel gesprochen über die Wirtschaftlichkeit und wie man sich da auf dem Markt behauptet, auch gegen andere Anbieter. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Beziehung? Sind Sie durch Zufall zum Jugendherbergswerk gekommen und könnten auch irgendwo anders sein oder haben Sie da einen Hintergrund?
Nein, wir haben schon als junge Menschen, als Schüler schon mit dem Interrail-Ticket sind wir schon durch Europa gereist, was es damals ja gab, was übrigens ja gerade wieder eine aktuelle Idee der Europäischen Kommission ist, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, durch Europa zu reisen, also auch wieder eine alte Idee. Frankfurt, Heidelberg, um sozusagen in ihrem Sendebereich zu bleiben, war mehr oder weniger schon ein Standort, den ich besucht habe. Wir sind durch Skandinavien gereist und das immer in Jugendherbergen. Und
wo gab es denn die besten Jugendherbergen in Europa?
In Europa würde ich schon sagen, dass Deutschland einen hohen Standard hat, aber sie Schweiz, die gerade gefallen ist, hat auch einen sehr hohen qualitativen Anspruch. Aber es geht ja immer darum, natürlich auch den Jugendherbergscharakter nicht zu verlieren. Es geht nicht nur um die Qualität, sozusagen um den Pool, den man benötigt, sondern es geht eben um Gemeinschaft. Und ich glaube, die meisten Erlebnisse, die man eben auf diesen Reisen hatten, waren Gemeinschaftserlebnisse in der Lobby der Jugendherberge, beim Frühstück. Ich glaube, das sind dann mehr die Dinge, die prägen, als ob sozusagen das Bett dann 1,80 oder 2 Meter war.
Ja, Walzer getanzt haben wir vorhin in der Musik von Josef Joachim Raff in der Herberge. Wie sieht denn das aus, wo Sie sagen, in der Lobby sozusagen findet die Gemeinschaft statt? Früher wurde da vielleicht die Gitarre ausgepackt. Gibt es sowas noch?
Ja, ich habe es auch noch erlebt, dass in Schottland bei dieser Interrail-Tour sozusagen Herbergsvater morgens die Gruppen mit dem Dudelsack weckte. Das sind schöne Erlebnisse.
Aber schon ein paar Jahre her.
Das ist ein bisschen her. Das war in den 70ern des letzten Jahrhunderts. Das ist richtig, aber es gab es zumindest immer noch. Und das zeigt die Authentizität letztendlich auch des Angebotes. Nein, ich denke, in der Lobby heute natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten, sozusagen, dass Kinderspielmöglichkeiten da sind. In Berlin gibt es extra Familienangebote in der Lobby. Wir haben sozusagen ja auch so eine Art Lounge-Atmosphäre, wo man sozusagen etwas fläzen kann. Also insofern ist das schon etwas aufgelockert, gerade in den größeren Städten und versuchen da natürlich auch den Ansprüchen der Gästen gerecht zu werden.
Ja, aber insgesamt ist die Jugendherberge ein bisschen normaler geworden. Also eine Unterbringung, die steht eigentlich jetzt so im Zentrum und nicht mehr so sehr die Gedanken von Richard Schirmann, oder?
Das würde ich nicht so interpretieren. Ich denke, die Idee der Jugendherberge, die finden Sie vor allen Dingen natürlich jetzt vielleicht nicht direkt in den Großstädten wieder. Da geht es dann doch, wie Sie schon sagen, um die Unterkunft und das Weiterziehen. Aber gerade im ländlichen Raum, wo 80% unserer Angebote eigentlich sind, im Dithmarschen oder in der Oberpfalz oder auch im Bayerischen Wald, da geht es natürlich schon um Kennenlernen, um Gemeinschaft. Und dann lernen sich auch Familien beim Aufenthalt kennen und schätzen und planen ihren nächsten Aufenthalt. Also insofern ist es schon so, dass wir Menschen zusammenbringen. Wir nennen das jetzt mal etwas hochtrabend informelle Bildung, die wir dort in Jugendherbergen ausüben.
Dach über dem Kopf und mittlerweile auch noch ein bisschen mehr. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks, Bernd Dohm, war das. Vielen Dank, Herr Dohm.
Vielen Dank.